Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Mal wieder stellt sich die Frage, wie politisch ist das hier? Ja, feierliche Fanfare, die im Mai dann wieder aus zig Millionen Fernsehern tönen soll. Dann ist nämlich ESC. Und die Frage ist, wie reibungslos kann so ein ESC stattfinden in politisch so schwierigen Zeiten? In Schweden ist die Politik nämlich schon mitten im ESC angekommen. Da haben über 1000 Künstlerinnen und Künstler einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie fordern, Israel soll vom ESC ausgeschlossen werden. Was das genau für ein Brief ist, was der jetzt bedeuten könnte für den ESC in Stockholm, wir schalten gleich nach Stockholm zu unserer Korrespondentin. Schön, dass Sie mit dabei sind. In Schweden macht seit gestern ein offener Brief die Runde, der hier in Deutschland einige verwundert, weil über 1000 Künstlerinnen und Künstler setzen sich in Schweden dafür ein, dass Israel ausgeschlossen werden soll vom ESC. Da sind sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler dabei, international bekannte. Robin zum Beispiel, Fever Ray, First Aid Kid oder auch Malena Ehrenmann, die Mutter von Greta Thunberg, die ja auch Musikerin ist und die auch schon mal den ESC gewonnen hat. Der offene Brief, der prangert an, dass Israel teilnehmen dürfe, wo doch Russland ausgeschlossen worden sei wegen dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und auch Belarus 2021, die wurden auch ausgeschlossen wegen Verletzung der Pressefreiheit. Dann sollte das doch jetzt mit Israel auch so geschehen. Was ist das genau für eine Perspektive? Was bedeutet das für den ESC, der da im Mai stattfinden soll, dann in Schweden, in Stockholm? Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Stockholm, mit Sophie Donges. Hallo.
Hi.
Hier in Deutschland gibt es schon recht viel Verwunderung über diesen Brief und über die Masse an Künstlerinnen und Künstlern, die da unterzeichnet haben. Was löst das denn in Schweden gerade aus? Wie ist die Stimmung? Kommt das überraschend, so ein Brief?
Naja, um dieses Thema kommt man im Moment hier nicht herum. Also Zeitungen, Radios, Fernsehsender, es wird berichtet, es wird auch diskutiert darüber. Die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter, die hat kommentiert, es sei ja jetzt ein Albtraum für die Europäische Rundfunkunion und das schwedisch-öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die sind ja Medienausrichter in diesem Jahr, dass jetzt eben dieser Brief auf dem Markt sei. Der israelische Botschafter hier in Schweden, der hat sich auch schon in einem Interview geäußert, hat gesagt, dieser Brief sei eine Art Geschenk an die Hamas. Israel habe den Krieg ja nicht begonnen, werde bestraft. Die Unterzeichnenden, die sollten doch mal an die vielen Opfer des Musikfestivals denken, die getötet oder auch als Geiseln genommen worden sind. Also es wird sehr intensiv diskutiert.
Also von offizieller Seite auf jeden Fall Kritik an dem Brief. Wie ist das denn in der gesellschaftlichen Stimmung, in der Allgemeinstimmung? Drücken diese Künstlerinnen und Künstler da irgendwie so eine Grundstimmung im Land aus?
Also es ist jetzt nicht der, ja, sag ich mal, erste öffentliche Protest. Also Greta Thunberg zum Beispiel, die hat sich ja auch schon sehr früh sehr kritisch gezeigt gegenüber den Angriffen von Israel auf Gaza. Da hat sie in Teilen aber auch wiederum sehr heftige Gegenkritik bekommen. Also von so einer allgemeinen Grundstimmung in Schweden würde ich nicht sprechen. Schwedens konservative Regierung zum Beispiel, die verurteilt die Angriffe durch die Hamas-Terroristen und betont, dass Israel auch das Recht auf Verteidigung hat. Die Regierung sagt auch, die Zivilisten müssen geschützt werden. Das Leid der Bevölkerung sei auch zutiefst besorgniserregend. Und jetzt zu diesem Brief selbst, zu dem offenen Brief, hat sich bisher auch nur eine Vertreterin der Linkspartei geäußert, die sagt, sie unterstützt diesen Brief. Ansonsten ist das auf politischer Ebene gar nicht angekommen.
Mhm. Was ja hier auch aufhorchen lässt, ist, dass der Angriff Russlands gegen die Ukraine mit dem Krieg Israels jetzt in Gaza verglichen wird. Wie ordnen Sie das ein? Wie kommt man dazu, das gleichzusetzen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich gleichsetzen sagen kann, aber es ist schon richtig. Also Russland und auch Belarus wurden ja in den vergangenen Jahren ausgeschlossen. Darauf verweisen die Unterzeichner. Und sie werfen eben der Europäischen Rundfunkunion eine Doppelmoral vor. Am Beispiel Belarus sagen sie, der Ausschluss, der habe in diesem Fall wegen mangelnder Pressefreiheit im Land stattgefunden. Und in Gaza würden doch jetzt oder seien hundert Journalisten getötet worden. Ausländische Medienvertreter dürften nicht von dort berichten. Das sei doch jetzt irgendwie auch ein Fall von mangelnder Pressefreiheit. Und außerdem spiele sich da eine humanitäre Katastrophe ab. Israel führe einen willkürlichen Kriegsverbrechen, bräuchten Konsequenzen. Also das ist so grob die Argumentationslinie der Künstlerinnen und Künstler in diesem Brief.
Wie könnte sich dieser Brief jetzt auswirken auf die weitere Planung des ESCs? Also ist es eine Kontroverse, die da jetzt irgendwie vielleicht noch weitergeführt wird? Die Politik schaltet sich ein? Oder wie viel politische Kontroverse erträgt es so der ESC in Schweden?
Naja, es sind schon ein paar bekannte Namen darunter. Das haben Sie ja auch gerade selber gesagt. Und allein diese breite Debatte, die wir jetzt sehen, die zeigt schon, dass dieser offene Brief wahrgenommen wird. Gleichzeitig spielt sich die Diskussion aber auch stark in so einem Kulturbereich, würde ich sagen, ab. Also hat die Politik eben noch nicht erreicht. Und dann, das weiß man hier in Schweden ja auch, die Entscheidung am Ende, darf Israel antreten oder nicht, die liegt ja bei der Europäischen Rundfunkunion und nicht hier in Schweden. Also ich glaube, die Diskussion bekommen viele mit. Ich bin mir aber jetzt noch nicht sicher, ob es jetzt über diesen Brief hinaus tatsächlich jetzt noch was auslösen wird. Das müssen wir jetzt mal abwarten in den nächsten Tagen.
Das sagt unsere Korrespondentin aus Stockholm, Sophie Donges, über diesen offenen Brief in Schweden gegen die Teilnahme Israels am ESC, unterzeichnet von über 1000 Künstlerinnen und Künstlern, und darüber, was das für den ESC vielleicht bedeuten könnte. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung in Stockholm.
Sehr gern.
Welche Rolle spielen Vergewaltigungen in unserer Gesellschaft? Das ist eine ziemlich große Frage. Kann es sein, dass Strukturen es vielleicht gibt, die Vergewaltigung begünstigen? Gibt es womöglich sogar eine Kultur der Vergewaltigung, die bis heute wirkt? Im CO in Berlin, da läuft gerade eine Ausstellung, die sich genau diese Fragen sehr genau anschaut, mit Fotografien, die zwar keine explizite Gewalt zeigen, keine Opfer von Vergewaltigung, die aber sehr schonungslos Vergewaltigung behandelt und auch zeigt, welche Rolle gesellschaftliches Versagen immer wieder spielt, wenn es um Vergewaltigung geht. Die Ausstellung heißt On Rape and Institutional Failure, kommt von der katalanischen Fotografin Laia Abril. Und was da zu sehen ist, das erzählt uns jetzt Simone Reber.
Sie nannten sich selbst La Manada, das Wolfspack. Fünf Männer vergewaltigten 2016 in Pamplona eine 18-jährige Frau. Die Handyvideos ihrer Tat veröffentlichten sie in der WhatsApp-Gruppe mit dem Namen La Manada. In erster Instanz wurden die fünf nicht wegen Vergewaltigung, sondern wegen des weniger schweren Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs zu 9 Jahren Haft verurteilt. Die junge Frau habe sich nicht gewehrt, begründeten die Richter ihre Entscheidung.
Man kann das Protokoll der Verhandlung lesen. Sie beschreiben, was sie in dem Film sehen. Sie war im Schock. Sie hat nicht gekämpft. Und weil kein Kampf stattgefunden hat, wurde es nicht als Vergewaltigung angesehen.
In Spanien führte das Urteil zu Massenprotesten. 2019 erhöhte der oberste Gerichtshof die Strafe auf 15 Jahre. Für die Fotografin Laia Abril war der Fall der Ausgangspunkt für ihre intensive Recherche zu Vergewaltigung und dem Versagen der staatlichen Institutionen. Die Künstlerin wollte herausfinden, wie sich eine Kultur der Vergewaltigung so in der Gesellschaft verankern konnte, dass sie von den staatlichen Einrichtungen hartnäckig gedeckt wird. Warum sich nicht die Täter, sondern die Opfer rechtfertigen müssen. Eines der ersten Gesetze für westliche Länder fand die Katalanin in der Bibel.
Das besagt, dass wenn du innerhalb der Stadtmauern vergewaltigt wurdest, war es dein Fehler. In der Stadt hättest du so laut schreien können, dass die Nachbarn dich hören. Der Grundgedanke, es ist dein Fehler, wenn du vergewaltigt wirst, kommt direkt aus der Bibel.
Das Besondere an dieser Ausstellung ist die helle, präzise, fast gläserne Ästhetik, mit der Laia Abril die erstickende Decke des Schweigens lüftet und die gesellschaftlichen Mechanismen durchsichtig macht. Um die Würde der Opfer zu wahren, abstrahiert sie von der körperlichen Präsenz. Sie zeigt nicht die Gesichter, sondern die Kleider. Das Brautkleid aus Kirgisistan gehört einer Frau, die gegen ihren Willen entführt wurde. Nach der Tradition musste sie danach ihren Entführer heiraten. Weit weg, denkt man, aber Laia Abril erinnert an ein Gesetz, das bis 1981 in Italien Gültigkeit hatte. Danach musste eine Frau ihren Vergewaltiger heiraten. Franca Viola, die Sizilianerin, die sich in den 1960er Jahren als erste öffentlich dagegen wehrte, wurde berühmt und ist heute 78 Jahre alt. Die klaren, unbestechlichen Bilder führen vor Augen, wie verbreitet die Verharmlosung von Vergewaltigung ist.
Die Kirche, das Militär, die Sportvereine, auch die Institution der Ehe. Sie versagen nicht nur nach einer Vergewaltigung, indem sie die Täter nicht bestrafen, sondern sie erlauben sogar, dass die Vergewaltigung stattfindet.
Die Tarnfleckuniform einer amerikanischen Soldatin, das Trikot einer lesbischen Sportlerin aus Südafrika, das schwarze Kleidchen einer Schülerin aus Kolumbien. Die fast lebensgroßen Schwarz-Weiß-Fotos auf hellem Grund sind von solcher Plastizität, dass sie an die Körper von Skulpturen erinnern. Die Gründe für das Leugnen der Taten sind vielfältig, sagt die Fotografin.
I think there is a lot of fear. When I think about the perpetrator, it is an obvious understanding for them to wanting to hide.
Ich glaube, da steckt eine Menge Angst dahinter. Wenn ich an den Täter denke, dann kann ich in gewisser Weise verstehen, dass er sich verstecken will, um nicht bestraft zu werden. Aber wenn ein Schuldirektor einen Lehrer deckt, der in Kolumbien Schulkinder missbraucht, dann frustriert das. Warum macht er nicht seinen Job? Ich denke, Angst, Scham und die Furcht, Privilegien zu verlieren, spielen eine große Rolle.
Durch das analytische Verfahren legt Laia Abrell die Strukturen des Verbrechens und Vertuschens offen. Einen Aspekt von Vergewaltigung aber lässt die Fotografin aus. Vergewaltigung als Kriegswaffe. Sie hat während des Jugoslawienkrieges als Journalistin im bosnischen Srebrenica gearbeitet. Das ist so massiv, sagt sie. Damit kann ich nicht umgehen. Da wird mir schlecht.
There is a massiveness of it, that it happens at the same time in a large amount in the same place. I can't handle it. It just makes me very, very nauseous.
Das sagt die Künstlerin Laia Abrell und ihre Ausstellung ist zu sehen im CO Berlin, heißt On Rape and Institutional Failure, läuft dann noch bis zum 22. Mai. Und diese Ausstellung, die ist Teil von einem ganzen Zyklus von Laia Abrell, ein Zyklus mit Namen Eine Geschichte der Frauenfeindlichkeit. Und es sind auch gerade noch zwei weitere Ausstellungen von ihr zu sehen in Wien und in Helsinki. Für uns in Berlin war Simone Reber hier für Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Miriam Rossius.
Mit dem Filmmusical Der Zauberer von Oz wurde Judy Garland 1939 weltberühmt. Und mit ihr auch die rubinroten, paillettenverzierten Schuhe, die sie trug. 2005 wurden diese Schuhe aus einem Museum in Michigan gestohlen. Erst 2023 kam es dann zu einer Anklage wegen Diebstahls gegen den Verdächtigen Terry John Martin. Er bekannte sich schuldig. Aber er muss nicht ins Gefängnis, entschied jetzt ein US-Gericht. Denn der 76-Jährige ist krank und lebt wohl nur noch wenige Monate. Während des Prozesses sagte seine Verteidigung, Martin habe sich damals zu einem letzten Coup überreden lassen. Irrtümlicherweise ging er offenbar davon aus, dass die Schuhe mit echten Juwelen verziert sind. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren sie für 1 Million US-Dollar versichert. Inzwischen schätzen die Ermittlungsbehörden den Marktwert laut Medienberichten auf 3,5 Millionen Dollar. Mitgliedern der regierungskritischen russisch-belarussischen Rockband Bidwa droht offenbar die Abschiebung nach Moskau. Die Musiker waren auf Tournee in Thailand und wurden dort von den Behörden festgenommen. Auf Facebook erklärte die Band, dass sie beschuldigt wurde, ein Konzert ohne die richtige Genehmigung gegeben zu haben. Für den Verstoß habe sie aber eine Geldstrafe bezahlt. Aus Sicht der Band steht Russland hinter der Verhaftung. Das russische Justizministerium hatte den Frontmann im vergangenen Mai als ausländischen Agenten eingestuft, weil er den Angriff auf die Ukraine kritisiert hatte. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die thailändische Regierung auf, die Band nicht abzuschieben, weil ihnen Verfolgung drohe. In Nürnberg hat die weltgrößte Spielwarenmesse begonnen. Gleich mehrere Marken feiern dort ein rundes Jubiläum. Mensch, ärgere dich nicht, wird 110 Jahre alt. Ein echter Brettspielklassiker. Aber auch die Playmobil-Spielzeuge und die affenähnlichen Monchichi-Puppen gibt es schon seit 50 Jahren. Vor allem aber geht es auf der Messe um Neuheiten. Fast 2400 Aussteller aus etwa 70 Ländern zeigen einem Fachpublikum, was sie entwickelt haben. Noch bis Samstag stehen Spiele für Erwachsene im Mittelpunkt. Erwachsene gelten als kaufkräftige Kunden. Die Branche sieht bei ihnen darum enormes Potenzial. Der Schriftsteller N. Scott Mamaday war Pulitzer-Preisträger, Pädagoge und Volkskundler. Vor allem aber prägte er über Jahrzehnte das Selbstverständnis indigener Literatur in den USA. Wie sein Verlag HarperCollins bekannt gab, starb Mamaday am vergangenen Mittwoch mit 89 Jahren im Bundesstaat New Mexico. Der Autor vom Stamm der nordamerikanischen Kiowa veröffentlichte 1968 seinen Debütroman House Made of Dawn, auf Deutsch Haus aus Morgendämmerung. Er bekam dafür als erster Native American einen Pulitzer-Preis für Belletristik. Die indigene Kultur spielte in allen Werken Mamadays eine Rolle. Er widmete sich ein Leben lang ihrer Bewahrung, vor allem der mündlichen Überlieferung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wenn Sie lachen, dann haben Sie sich vielleicht schon manipulieren lassen, denn Hass-Memes im Netz, die wollen genau das. Die wollen uns einerseits zum Lachen bringen, aber sie wollen eigentlich vor allem Stimmung machen gegen bestimmte Gruppen und Menschen. Hass-Memes sind ziemlich effizient, werden teilweise millionenfach weiterverbreitet und was sie genau ausmacht und wie man am besten gegen sie vorgehen kann, dazu erscheint heute eine neue Studie und die schauen wir uns gleich an. Wie gefährlich sind Memes? Wir kennen ja alle Bilder, die in Social Media millionenfach geteilt werden und immer wieder neu irgendwie gemacht werden. Scholz mit seiner Augenklappe zum Beispiel. Das gab es in tausendfacher Ausführung mindestens und das war mal witzig, mal skurril oder kritisch. Aber manchmal können Memes auch sehr eindeutig diskriminierend sein. Sie können Hass verbreiten und das dann natürlich auch millionenfach. Eine neue Studie hat sich solche Hass-Memes mal genauer angeschaut, was das für Memes sind, wie genau die aussehen, von wem die kommen, gegen wen die sich richten. 8,5 Millionen Bilder aus Telegram wurden da in den Blick genommen. 40.000 Bilder wurden ausgewertet und das hat alles die Bundesarbeitsgemeinschaft BAG gegen Hass im Netz gemacht. Und bei mir sind jetzt zwei Frauen, die an dieser Studie mitgewirkt haben, Dr. Lisa Bogertz und Nadine Brömmer. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Frau Bogertz, die Studie erscheint heute, wenn ich richtig weiß, ne? Und Sie waren, glaube ich, bis gestern noch richtig daran am Arbeiten. Ist es so eine Herausforderung bei so einer Arbeit, dass man, wenn man eine Studie macht über soziale Medienphänomene, dass man da immer so ein bisschen fast das Gefühl hat, man hinkt hinterher?
Ja, also solche Phänomene im Netz entwickeln sich tatsächlich sehr, sehr schnell und sind immer sehr tagespolitisch und aktuell und davon sind Memes natürlich nicht ausgeschlossen. Unter anderem haben wir bis vor ein paar Tagen noch die Bilder verfremdet, also visuell verfremdet, die wir auch in dem Bericht veröffentlichen wollen, eben weil wir natürlich veranschaulichen wollen, was wir da besprechen. Ein Text über Bilder ohne Bilder ist irgendwie sinnlos, aber wir wollen auch nicht eins zu eins reproduzieren, was dort an abwertenden Botschaften in die Welt rausgeworfen wird. Deshalb haben wir da versucht, einen Kompromiss zu finden.
Mhm. Frau Brömmer, Sie leiten die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz und sind sozusagen tagtäglich damit konfrontiert. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was sind das für Memes oder vor allem, was für eine Rolle spielen denn also Memes bei der Verbreitung von Hass?
Ja, also Memes sind letztlich ein weiteres Werkzeug, was unterschiedliche AkteurInnen, demokratiefeindliche AkteurInnen, rechtsextremistische AkteurInnen verwenden, um Hass, aber eben auch rechtsextremistisches oder rassistisches Gedankengut sozusagen weit zu streuen. Und wir sind in einer Zeit, wo Bilder immer wichtiger werden, also durch die sozialen Medien natürlich schon lange, aber das nimmt natürlich auch noch weiter zu, auch durch KI-generierte Inhalte und so weiter. Deswegen ist das eine Fülle von Inhalten, die man überhaupt gar nicht handhaben kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, was verbreitet sich da wo und wie kann man ganz konkret dagegen vorgehen.
Und ich habe in die Studie reingeschaut und eine erste Erkenntnis, wenn ich das richtig sehe, es sind am allermeisten Hass-Memes gegen Frauen, frauenfeindliche Hass-Memes, die Sie gefunden haben. Was sind das für Memes? Wie sehen die aus? Wie funktionieren die?
Also in der Tat ist Frauenfeindlichkeit die meiste Form von gruppenbezogener Abwertung. Also wir haben nicht demokratiefeindliche Memes allgemein analysiert, sondern dann nur solche, die sich wirklich gegen eine konkrete Gruppe abwertend richten. Und Frauenfeindlichkeit ist mit über 30% die häufigste Form. Das kann von ganz subtilen Stereotypen reichen bis zu offenem Hass und Gewaltandrohungen oder Gewaltverharmlosungen. Genau, also die häufigste Form haben, sind einfach so ganz chauvinistische Mann-Frau-Stereotype, bei denen die Frauen dann meistens schlechter rüberkommen oder eben Darstellung von Frauen als frei verfügbare Sexualobjekte. Also Inhalte, die wir jetzt nicht unbedingt nur einem rechten Milieu zuordnen können, aber dadurch, dass das alles auf Telegram-Kanälen geteilt wurde, die eben schon vorher eingruppiert wurden, also identifiziert wurden im rechten oder verschwörungsideologischen Milieu, dadurch liegt es eben nahe, dass dadurch auch rechtes Gedankengut verbreitet wird. Eine weitere Form der Abwertung ist eben, dass Frauen als dumm und einfältig dargestellt werden und insbesondere dann, wenn sie politisch aktiv sind. Also es richtet sich ganz viel Anfeindung gegen Politikerinnen, also weibliche Politikerinnen, insbesondere von den Grünen, teilweise auch Sozialdemokratinnen oder Linke, aber auch Aktivistinnen zum Beispiel, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Ne? Es wird so eine politische Agency-Handlungsfähigkeit abgesprochen. Ein kleiner Teil der Bilder droht aber auch ganz offen Gewalt an, stellt Gewalt dar, verharmlost Gewalt. Das sind so einige Beispiele.
Memes leben ja eigentlich ganz oft davon, dass es Verweise gibt, ne? Dass man die irgendwie interpretieren muss, dass wir das so Insiderwissen irgendwie, Bilder, die man vielleicht aus anderen Kontexten kennt, werden dann in einen neuen Kontext gesetzt. Sind das alles Bilder, die nur in diesem Kontext von rechtspopulistischen, rechtsextremen Kreisen funktionieren? Oder sind das Bilder, die wir eigentlich alle kennen und die dann hier nochmal uminterpretiert werden?
Ja, genau, das ist nämlich schon das Gefährliche an den Memes, dass sie jetzt nicht so eindeutige Codes der rechten Szene tragen, ne? Also nur wenige oder einige von den Kanälen, die da untersucht wurden, sind wirklich Neonazis zuzuordnen. Viele sind eher diffus, verschwörungstheoretisch esoterische Milieus, Querdenker etc., aber auch viele Kanäle, die eigentlich, wo es vorrangig um Humor geht. Ne, also wo vor allen Dingen Lachen ist gesund so propagiert wird und das ist ja auch eins der Haupt Überzeugungsstrategien und rhetorischen Mitteln von Memes, dass eben mit Humor, mit Ironie und mit Sarkasmus gearbeitet wird und eben gerade die Strategie verfolgt wird, also es gibt so ein berühmtes Zitat aus einem Meme-Krieg-Handbuch, was da heißt, ein Gegner, der lacht, ist schon halb auf unserer Seite. Das heißt, man erkennt nicht immer die Ideologie, die dahinter legt. Ich kann jetzt auch ein Beispiel nennen, wenn das Sinn macht. Und zwar, Sie haben ja eben schon angesprochen, dass es so bekannte Meme-Templates, also so Vorlagen gibt, die man schon kennt und die dann immer neu weiterentwickelt werden. Es gibt zum Beispiel diesen älteren weißhaarigen Mann, der so gequält grinst mit der Kaffeetasse in der Hand. Der heißt Hide the Pain Harold. Der wird immer wieder rekontextualisiert und in neue Kontexte gebracht eben. Und ein Meme, was häufig vorkam, ist, dass er da sitzt und vorliest von seinem Laptop. Ihnen wurden Substanzen verabreicht und sie wurden massiv unter Druck gesetzt. Und im zweiten Bild lächelt er in der Kamera und sagt, das klingt nicht so sehr nach einem Rammstein-Konzert, sondern das klingt eher nach Corona-Maßnahmen.
Okay.
Ne? Also das ist ein Insider-Wissen, da muss man wissen, diese Debatte um sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann und gleichzeitig aber auch Corona-Leugner und Gegner der damaligen Politik.
Ja, also Humor, aber dann trotzdem ganz klar, also schon ganz klar, was der Hintergrund ist und was das Ziel ist des Ganzen. Also schon klar, ganz klar diskriminierend und verletzend. Oder wie ist es mit der Eindeutigkeit? Also Memes leben ja auch oft von Mehrdeutigkeit.
Genau, also damit wird viel gespielt und das ist eine Herausforderung sowohl in der Rezeption von Memes, ne, als auch in der Verbreitung. Deshalb werden sie halt oft geteilt, weil halt nicht so ganz klar ist, ist das jetzt wirklich diskriminierend? Das ist ja auch strafrechtlich relevant. Also Memes sind auch sehr beliebt, weil die Strafbarkeit ist da ziemlich schwer. Man kann schlecht nachweisen, dass das jetzt wirklich eine Hassrede war. Aber auch in der Forschung war das eine Herausforderung. Ne? Denn die jetzt zu kodieren und einzuklassifizieren und zu bestimmen, das fällt in diese Art von Diskriminierung, das in eine andere, das hängt ja auch so ein bisschen von der Betrachterin ab. Ne? Und das sind natürlich dann Herausforderungen, denen wir versucht haben zu begegnen.
Frau Brömmer, jetzt haben wir ziemlich viel über frauenfeindliche Hassmemes gesprochen. Was für andere Gruppen oder andere Menschen sind denn sonst besonders oft von Hassmemes betroffen? Wie erleben Sie das auch in Ihrer alltäglichen Arbeit?
Ja, also manche sind natürlich eindeutiger gegen eine bestimmte Gruppe, wie das Lisa gerade auch beschrieben hatte. Es gibt aber eben auch Memes, die die Kombinationen von Verachtung sozusagen ausdrücken. Bei dem Beispiel Politikerinnen zu bleiben, also zum Beispiel von einer konkreten Partei wie den Grünen oder auch SPD, Linke sind auch genauso immer wieder verwendet. Und wenn dann Frauen auch noch Migrationshintergrund zum Beispiel haben, also Politikerin, Frau, Migrationsgeschichte, das ist dann einfach eine Grundlage für eine Viralität vielleicht auch für Memes, die sich dann noch besser verbreiten auch, die dann auch noch vielleicht sogar auch von Messenger-Diensten reinschwappen in Kommentarspalten und also auch dieses Wechselverhältnis zwischen diesen geschlossenen Gruppen im Netz oder nicht geschlossene Gruppen sind es ja nicht, aber es sind diese, wo es eher in Gruppen diskutiert wird oder eben Kommentarspalten unter größeren überregionalen Medienseiten auch, wie auch immer, wo dann halt genau solche Memes auch weiterverbreitet werden und dann ist es einfach im öffentlichen Diskurs plötzlich und genau, also vor allem Frauen, aber auch Queerfeindlichkeit, Rassismus, das sind so die Kategorien, die wir am häufigsten identifiziert haben.
Und oft auch in der Mischung. Also sind es denn, also Sie haben jetzt viel von so rechter, rechtspopulistischer, neuer rechter Bewegung gesprochen. Gibt es denn auch Hassmemes aus anderen Richtungen, also von anderen politischen Akteuren von linker Seite, ich weiß nicht, Klimaaktivisten oder irgendwas? Haben Sie sowas auch gefunden?
Also in unserem Datenset, also die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz monitort, beobachtet in ihrem Monitoring nur Kanäle, die vorher schon einklassifiziert wurden, also die sie selbst einklassifiziert haben als rechtsextrem, verschwörungsideologisch und andere. Darin fallen, finden wir dann Querdenker in QAnon, Esoterik, aber auch pro-russische Propaganda zum Beispiel, also solche Gruppierungen, die jetzt nicht klar recht sind, im deutschen Verständnis sind da schon mit drin, aber Gruppen, die jetzt eher linke Weltansichten haben, sind da nicht mit berücksichtigt. Mhm. Deshalb können wir das nicht sagen.
Aber es gibt auf jeden Fall trotzdem genug andere Hass-Memes, die untersucht wurden in dieser neuen Studie von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hass gegen Netz. Und was da letztlich für neue Erkenntnisse draus hervorgehen und wie uns das vielleicht auch weiterbringt im alltäglichen Umgang mit Hassmemes, das besprechen wir gleich weiter hier in Deutschlandfunk Kultur. Frau Brömme, vielleicht können Sie noch mal sagen, aus Ihrer alltäglichen Arbeit bei der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, was nehmen Sie denn jetzt vielleicht mit aus dieser Studie? Gibt es da neue Erkenntnisse, neuer Blick für den Umgang mit Hassmemes?
Also neue Erkenntnis würde ich es jetzt gar nicht nennen. Ich würde sagen, es ist eine Bestätigung für viele Beobachtungen, die wir haben, vor allem eben was Frauenfeindlichkeit im Netz angeht und dass digitale Räume da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass sich auch Menschen aus dem Diskurs zurückziehen. Das verstärkt genau das, was extremistische Akteure auch wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch dagegen vorzugehen. Also gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit. Und das eben nicht nur, was Textinformationen angeht, sondern eben auch, was bildbasierte Inhalte angeht. Weil da, wie ich eben vorhin schon sagte, ganz, ganz viel mehr kommen wird. Also diese Bilder und auch Videos, das irgendwie zur Hand haben, das ist eine große Herausforderung. Und das braucht eben Forschung, wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber auch noch weiterführende Forschung, um zu verstehen, wo kommt dieser Hass her, wie verbreitet er sich, wie sind die Dynamiken und um dann eben dagegen vorzugehen, ganz konkret zu einzelnen Themen oder eben in welche Räume muss man reingehen.
Eine Studie, die die Probleme also nochmal verdeutlicht und jetzt nochmal zur Diskussion stellt sozusagen. Wie ist es denn für Sie, Frau Bogertz, die da bei der Studie mitgearbeitet haben? Was sind denn für Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie jetzt aus dieser langen Auseinandersetzung mit Hassmemes im Netz mitnehmen?
Also was mich persönlich überrascht hat, ehrlich gesagt, ist, dass Frauenfeindlichkeit und auch Queerfeindlichkeit so weit verbreitet sind. Also Frauenfeindlichkeit, dicht gefolgt von Queerfeindlichkeit und Rassismus, das hattest du eben schon gesagt, Nadine. Formen von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit haben wir auch noch untersucht. Und die sind auch stark vorhanden, allerdings deutlich weniger als erwartet. Aber das liegt nicht daran, dass dieser Hass nicht vorhanden war, sondern da geht es wirklich um diese konkrete Plattform Telegram und auch um diesen konkreten Zeitraum. Ne? Mhm. Also wir haben von Januar 22 bis Juni 23 untersucht, also anderthalb Jahre, nachdem diese riesengroße Corona-Empörungswelle abgeklungen war ein bisschen und aber auch bevor die aktuelle Eskalation im Nahostkonflikt kam. Ne? Also das zeigt wieder, wie so Konjunkturen, wie schnelllebig so Konjunkturen von Hass und von ja, Zielen von Hass im Netz auch ist.
Wie können Sie denn da konkret helfen, Frau Böhmer, wenn ich so konkret fragen darf? Also in Ihrer Arbeit gegen Hass im Netz, wenn Sie zum Beispiel mit Hassmemes konfrontiert sind, Menschen, die sich an Sie wenden, weil Sie mit Hass konfrontiert sind, wie können Sie da helfen?
Also was wir vor allem tun, ist auf unterstützende Strukturen hinzuweisen, die es gibt. Und das sind nicht nur wir als das Netz oder die BAG gegen Hass im Netz, sondern es gibt ganz unterschiedliche Strukturen, Beratungsstellen, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Es gibt das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Es gibt Organisationen wie Hate Aid, die für Betroffene sozusagen da sind und unterstützen. Es gibt aber auch medienpädagogische Anlaufstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrerin im Klassenchat feststelle, da werden rassistische Memes geteilt. Wie gehe ich denn damit um? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Interventionen und man muss halt immer schauen, welchen Raum betrifft das jetzt, wer ist involviert, sind da Kinder, Jugendliche involviert oder geht es eher um das Intranet in der Firma, wo es eine rassistische Beleidigung gab, wo dann eben solche Memes auch wiederum verwendet werden. Und da sind wir als eine Vernetzungsstelle da und bekommen Anfragen und leiten dann an entsprechende Stellen weiter. Und die wiederum schauen dann, okay, was können wir tun in Form von Workshops oder Schulungen? Mhm. Also wirklich Kompetenzen aufbauen, damit zum Beispiel pädagogische Fachkräfte oder auch in Unternehmen oder wo auch immer ein Wissen einfach da ist. Was verbirgt sich hinter diesen Memes? Wie sind die zu lesen? Wie sind die zu deuten? Und auch dagegen vorzugehen. Also das eben nicht unwidersprochen stehen lassen. Also menschenverachtende Inhalte dürfen nie unwidersprochen bleiben. Und das ist das, wofür wir uns vor allem einsetzen, also die digitale Zivilcourage.
Und da kann diese Studie natürlich auch total helfen, weil sie öffentlich zugänglich ist und viel mehr Menschen davon erfahren und irgendwie schon mal einen ersten Schritt vielleicht mitnehmen können. Vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Also in unserer alltäglichen Konfrontation, wir sind ja alle irgendwie mit Memes konfrontiert und kriegen selber Hass ab oder kriegen mit, wie andere Hass abkriegen. Können Sie da was aus der Studie mitnehmen oder generell uns mitgeben? Wie sieht ein guter Umgang mit Hass-Memes aus für alle?
Ja, also Memes sind ja aus unserer Alltagskultur gar nicht mehr wegzudenken. Also jeder, der irgendwie digitale Kommunikation betreibt, begegnet Memes täglich, ob das jetzt im Familienchat ist oder auf Social Media oder ja in anderen Messenger-Diensten oder auch Imageboards. Die haben so ein bisschen das Versprechen, also sie spiegeln diesen Zeitgeist wider, dass so diese komplexe Welt und die Realität, in der wir leben, halt schnell und lustig konsumierbar ist, ne? Also wegen einfach sehr begrenzter Aufmerksamkeiten, die wir haben in unserem täglichen Leben. Und was halt sehr wichtig ist, nochmal zu beachten, ist, dass solche Memes auch strategisch eingesetzt werden und strategisch auch produziert werden. Also man denke da an die Beispiele aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2015-16, wo wirklich massiv, also so ein genannter Meme-Krieg ausgerufen wurde und die Alt-Right-Bewegung wirklich strategisch Memes kreiert hat, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Man weiß bis heute nicht so ganz, also ob das vielleicht wirklich einen Einfluss hatte, vielleicht schon. Ne? Und das mit Hilfe eines Comic-Frosches, also Pepe the Frog, der damals so oft verbreitet wurde. Aber auch 2017 beim Bundestagswahlkampf haben auch Trolle gezielt darauf einwirken wollen, dass die AfD Erfolge erzielt. Und wir haben jetzt dieses Jahr 3 Landtagswahlen, nächstes Jahr wieder Bundestagswahl. Das wird durchaus auch eine Rolle spielen. Also der Aufruf und die Empfehlung ist wirklich darauf zu achten, inwiefern sind diese Memes vielleicht politischer, als man das denkt, inwiefern sind sie auch weniger unschuldig oder harmlos, als man denkt. Und nur weil ich eventuell selber kurz grinsen muss, wenn ich dieses Meme sehe, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Hass verbreitet.
Die Studie heißt Vom Meme zur gruppenbezogenen Abwertung, wie Hass durch Bilder spricht, und die erscheint heute ganz neu. Und was wir daraus mitnehmen können an Erkenntnissen, an weiterführenden Gedanken, darüber habe ich gesprochen mit Dr. Lisa Bogertz, die bei der Studie mitgearbeitet hat, und mit Nadine Brömme, die Leiterin der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, die diese Studie veröffentlicht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Danke Ihnen.
Danke.